Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der Aticon Immobilienwirtschaft, Ihrem Experten für Versicherungslösungen in der Immobilienbranche. Sichern Sie sich jetzt Ihre kostenfreie Versicherungsanalyse unter analyse@aticon.de.
Herzlich willkommen zum Nachklapp der Aticon Verwaltersprechstunde mit unseren renommierten Expertinnen und Experten aus der Branche. Herzlich willkommen auch an unsere heutige Moderatorin Katja Polowi.
Hallo und herzlich willkommen zum IVIA Podcast. Ich freue mich, dass wir Herrn Thomas Brandt, Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht, hier wieder begrüßen dürfen. Herr Brandt, schön, dass Sie da sind und dass Sie uns auch heute wieder in diesem ganz besonderen Podcast unterstützen.
Dankeschön, gerne.
Und hat ja eine Frage erreicht, die tatsächlich, ich glaube, aktuell auch die ganze Verwalterschaft bewegt. Und ich würde gerne einmal mit dem ersten Teil starten, dass Sie so ein bisschen auch etwas ausführlicher darüber berichten können. Genau. Und zwar erreicht uns die Frage von einem Verwalter, der uns hier schrieb, dass in einem von ihm verwalteten Objekt ein Aufzug eingebaut werden soll. Und er schreibt nun ganz klar, dass er leider natürlich versucht hat, 3 Angebote zu erhalten. Die hat er aber nicht bekommen. Warum auch immer, ne? Also das sind natürlich auch für jede Gewerke dann die jeweiligen Angebote. Und er hat eben keine Möglichkeit, tatsächlich 3 Angebote der Eigentümergemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Und um diese 3 Angebote geht es nun ja auch aktuell, also sehr aktuell doch aus dem Urteil aus März 2026. Herr Brandt, Sie werden ja auch sicherlich schon, sage ich mal, Erfahrungen damit gemacht haben bei Ihrem Mandanten. Wie geht man denn mit der Sache um und was genau ist dann überhaupt festgelegt?
Ja, dann lege ich mal los. Thomas Brandt, Rechtsanwalt aus Köln, Fachanwalt für WEG und Mietrecht. Mietrecht mache ich nicht mehr. Ich mache also nur noch WEG-Recht. Kümmere mich überwiegend um Wohnungseigentümergemeinschaften und helfe diesen Wohnungseigentümergemeinschaften gemeinsam mit dem Verwalter. Ja, ich sage immer, wasserdichte Beschlüsse zu fassen, also Beschlüsse, die dann auch tatsächlich halten, wenn sie angefochten werden. Das heißt jetzt ja nicht, dass jeder Beschluss angefochten werden muss und dass man immer bei jedem Beschluss damit rechnen muss, dass der angefochtene wird, aber der Verwalter ist ja irgendwie auch darauf trainiert und eingeübt, dass er eben so Worst-Case-Überlegungen anstellt. Und gerade je höher die Investitionsmaßnahme ist, je mehr Kosten dann am Ende im Raum stehen, desto sicherer will natürlich der oder die Verwalterin den Beschluss machen. Wenn wir jetzt Großwohnanlagen haben und dabei haben wir auf einmal mit 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 Euro zu tun oder manchmal auch über 1 Million, dann ist es natürlich schon sehr, sehr wichtig, einen Beschluss so zu formulieren, dass der hinterher auch von einem Eigentümer, der vielleicht aus ganz anderen Gründen sagt, ich möchte das jetzt nicht und ich kann mir das gar nicht leisten. Und oft sind es ja Beweggründe, die gar nicht mal die inneren Beweggründe, die gar nicht mal im Beschluss liegen, sondern die aus anderen Gründen kommen. Meistens ist es dann eben, dass die das Eigentümer sagen, ich möchte das jetzt nicht bezahlen müssen. Und dann sucht man einen Kollegen von mir auf und der würde dann so einige Punkte prüfen, zum Beispiel, ob das ordentlich angekündigt ist und ob die Informationen vorher ausreichen, aber eben auch immer die Frage, ist der Beschluss technisch ordentlich vorbereitet worden? Und dazu gehört eben auch immer die Frage, konnten sich die Eigentümer bei der Beschlussfassung ein Bild machen über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen? So möchte ich es einfach mal sagen. Insbesondere eben auch über die Angemessenheit des Preises. Die Angemessenheit des Preises ist ein ganz wichtiger Kernfaktor. Das wird ja auch bleiben, egal jetzt wie man mit dem Urteil umgeht. Der Preis wird am Ende des Tages immer ein ganz wichtiger Kernpunkt sein, der natürlich die Entscheidung, ob man das will oder nicht, mit beeinflusst, ob man dafür ist oder dagegen ist. Bestimmte Dinge muss man machen. Wenn sie kaputt sind, müssen sie repariert werden. Es gibt eine Instandhaltungspflicht am gemeinschaftlichen Eigentum, das ist auch klar. Und dennoch muss sich die Gemeinschaft oder müssen sich die Eigentümer der Gemeinschaft natürlich entscheiden. Die müssen hinterher sagen, der und der bekommt den Auftrag und das machen wir. Mhm. Das ist dann sehr schnell eine Frage des Preises und der Kosten. Deshalb ist dieser Kostengesichtspunkt sehr, sehr wichtig. Und es liegt eben im allgemeinen, ich sage jetzt einfach mal, Verwalterinteresse. Eigentlich dürfte ich das gar nicht mehr sagen, weil der Verwalter ja Organ der Wohnungseigentümergemeinschaft ist. Ich müsste also im Grunde genommen sagen, es liegt im Gemeinschaftsinteresse, Beschlüsse so zu fassen und so vorzubereiten, dass sie also hinterher auch, wenn sich jemand dagegen wehrt, aufrechterhalten bleiben und bestandskräftig werden. Mhm. Und hierzu gibt's eben diese drei Angebotsgeschichte. Grundsätzlich war es bisher so, dass man vom Grundsatz her, vom Prinzip her, mindestens drei Angebote einholen musste, um eine Instandhaltungsmaßnahme vorzubereiten. Ausnahmen wurden für kleinere Maßnahmen, für Kleinstmaßnahmen gemacht. Und da waren diese Schwellenwerte, wann liegt eigentlich eine Kleinstmaßnahme vor und wann handelt es sich also um eine größere Maßnahme, die waren auch schon sehr umstritten. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das Landgericht Dortmund, eins der drei Berufungsgerichte in Nordrhein-Westfalen, dass das Landgericht Dortmund eben diesen Wert von 3.000 Euro festgelegt hatte. Und die haben immer gesagt, alles, was über 3.000 Euro geht, das muss mit mindestens drei Angeboten belegt werden. Und das ist auch so die allgemeine Tendenz. Wenn man sich das mal anguckt, der Bundesgerichtshof hat die bisherige Rechtsprechung, so wie er es immer macht, immer schön aufgezählt. Der sieht es so, der andere sieht es so. Und wenn wir jetzt mal gucken, auf Seite 6 in Randziffer 12 des Urteils, da werden also alle die aufgezählt, die grundsätzlich immer drei Angebote haben wollen. Also hier zum Beispiel Landgericht Itzehoe, Landgericht Berlin, das sind alles Berufungsgerichte, die dann einen größeren Kreis von Entscheidungen unter sich haben. Landgericht Frankfurt, insbesondere Essen, Berlin, Karlsruhe, Landgericht Dortmund, das waren die mit den 3.000 Euro Schwellengrenze und Landgericht Düsseldorf. Ganz konkret liegt dieser Entscheidung, die wir jetzt hier vor uns haben, vom 27. März 2026, liegt dieser Entscheidung ein Urteil, das zunächst ein Urteil des Amtsgerichts Wuppertal zugrunde und das Amtsgericht Wuppertal, hat sich auf den Standpunkt gestellt, in ganz besonderen Fällen braucht man keine drei Angebote einzuholen. Wenn nämlich zum Beispiel der Handwerker bekannt ist, also bekannt und bewährt ist, dann konnte man nach Auffassung des Amtsgerichts Wuppertal darauf verzichten, weitere Angebote einzuholen. Und es war in der Tat hier so, in unserem Fall, der jetzt vom BGH entschieden worden ist, war es so, dass wir mehrere Angebote hatten. Es ging um Fensterreparaturen und Fensterinstandsetzungen. Einmal hatten wir zwei Fenster, die ausgetauscht werden mussten. Die kosteten 4.091,22 Euro, Gesichtspunkt hat, was die Größenordnung anbetrifft. Dann kam noch eine Vordachverglasung dazu für 550 Euro und dann kam noch ein weiteres Fenster hinzu, was ausgetauscht werden musste für 2.939,30 und insgesamt war dieses Volumen dann bei 8.000 Euro. Und bei diesen 8.000 Euro, das liegt also sicherlich oberhalb der Schwellengrenze, wo wir uns eben Gedanken machen müssen, mit Angeboten oder jedenfalls mussten mit den Angeboten, die, wenn man mal das Landgericht Dortmund nimmt mit seinen 3.000 Euro, sind wir deutlich drüber und die haben also immer ganz knallhart gesagt, ab 3.001 will ich drei Angebote sehen. Sonst ist der Beschluss allein aus diesen Gründen für ungültig zu erklären, wenn er dann angefochten worden ist. Und hier haben wir es also mit 8.000 Euro zu tun. knapp 8.000 Euro zu tun. Und die Wohnungseigentümergemeinschaft in Wuppertal hat darauf verzichtet, weitere Angebote einzuholen. Es gab also nur ein Angebot. Mhm. Und zwar das Angebot einer Glaserei, mit der die Wohnungseigentümergemeinschaft schon lange zur Zufriedenheit zusammengearbeitet hat. Und im Urteil heißt es dann, in dem Beschlussprotokoll heißt es dazu, die Glaserei O. sei bereits seit Jahrzehnten zur vollsten Zufriedenheit der GDWE, also der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, für die Instandhaltung und Instandsetzung der Fenster verantwortlich. Mhm. Und da hat das Amtsgericht Wuppertal gesagt, das reicht mir, dann kann man auch darauf zurückgreifen. Es gab also nur dieses Angebot, wie gesagt, knapp 8.000 Euro. Und dann hat man diesen Beschluss auch dann bestehen lassen. Der wurde angefochten. Irgendeiner hat gesagt, nee, wir brauchen drei Angebote. Und dann hat das Amtsgericht Wuppertal gesagt, nee, wir brauchen in diesem Fall keine drei Angebote. Bekannt und bewährt reicht mir aus. Das ist dann natürlich, was heißt natürlich, aber es ist dann, weil derjenige tatsächlich dann sich auch nicht hat überzeugen lassen, der Anfechtungskläger, das ist dann zum Landgericht Düsseldorf gegangen. Das Landgericht Düsseldorf hat es anders gesehen und hat gesagt, nein, wir brauchen hier, da wir über der Schwelle sind, egal ob jetzt 3.000, 3.500, 4.000, irgendwo in diesem Bereich dürfte die Schwelle liegen, wir sind deutlich drüber und da möchte ich das Landgericht Düsseldorf drei Angebote sehen. Und also hat das Landgericht Düsseldorf den Beschluss aufgehoben, dieses zur vollsten Zufriedenheit arbeitenden Handwerkers. Und dann ist das Landgericht Düsseldorf, ich kenne das Landgericht Düsseldorf aus vielen anderen Verfahren, immer sehr, sehr fair mit den Prozessbeteiligten, das muss man sagen. Die haben dann tatsächlich gesagt, okay, wir wissen, dass es auch andere Auffassungen gibt, wenn auch die herrschende Meinung sagt drei Angebote, aber es gibt auch Ausnahmen und es gibt andere Rechtsprechung dazu. Jetzt nicht gerade die herrschende Meinung, aber eben weniger wichtige Rechtsprechung oder weniger prominente Rechtsprechung. Die gibt es und dann haben die also das Verfahren die Revision zugelassen zum Bundesgerichtshof. Wir haben ja in Deutschland eine Zulassungsrevision. Irgendeiner muss die Revision zulassen. Entweder macht es das Landgericht und dann ist es schon beim BGH oder man beschwert sich darüber, dass es nicht zugelassen wurde. Da braucht man allerdings 25.000 Euro Beschwerstreitwert und da wäre man hier nicht drauf gekommen. Wir sprechen nicht über 25.000 Euro, sondern über knapp 8.000 Euro. Also der Bundesgerichtshof hätte das nicht alleine an sich ziehen können. Aber das Landgericht Düsseldorf war so fair und hat gesagt, okay, es gibt auch andere Meinungen, das wollen wir mal grundsätzlich klären lassen. Und dann ist das also zum Bundesgerichtshof gekommen. Und der Bundesgerichtshof musste sich jetzt mit der Frage befassen, braucht man grundsätzlich immer drei Angebote oder wann braucht man keine drei Angebote und welche Ausnahmen gibt es dazu? Das Urteil zu diesem Verfahren wurde wirklich händeringend von den Gemeinschaften, natürlich insbesondere von den Verwaltern, beachtet oder händeringend erwartet, weil natürlich die Verwalter, ich sagte es ja eingangs schon, ein Interesse daran haben, was hatte ich denn Beschlüsse zu machen. Das ist völlig klar. Und da man jetzt wusste, da ist was, beim Bundesgerichtshof haben natürlich alle auf dieses Urteil gewartet. Das ist jetzt vom 27.03.2026. Und wer sich das mal anlesen möchte, das Urteil, es ist vom 27.03.2026 mit dem Aktenzeichen VZR. ZR heißt Zivilsachenurteil. Und 7/25 ist der siebte Fall im Jahre 2025. Haben die das schon bekommen? Sie sehen schon am Verlauf des Verfahrens, das ist ein frühes Verfahren aus 25 und die haben tatsächlich lange sich mit dem Fall beschäftigt und erst am 27. März 2026 dieses Urteil gemacht. Und das Urteil ist gar nicht mal am 27.03.2026 veröffentlicht worden, sondern jetzt erst in den letzten Tagen. Ich habe eben nochmal versucht, die genauen Veröffentlichungs- dazu nur Interesse halber nochmal zu haben. Ich habe es jetzt so schnell nicht gefunden. Es ist also die Urteilsbegründung ist also allenfalls 2-3 Wochen alt. Und seitdem wissen wir also, wie sich der Bundesgerichtshof dazu verhält zu dieser Frage. Und ich darf einfach mal aus den 4 Leitsätzen ganz kurz das Wichtigste zitieren. Beim Bundesgerichtshof ist es immer so, die ziehen die wichtigsten Aussagen nach vorne und machen davon sogenannte Leitsätze, damit wir schon mal wissen, worum geht's hier eigentlich und wie ist im Ergebnis entschieden worden. Und dann folgt eine Beschreibung des Sachverhaltes. Daher habe ich natürlich jetzt auch den Fall, dass es eben 8.000 Euro sind. Und ich weiß jetzt auch, man könnte das jetzt ganz durchlesen. Da kann man ganz genau sehen, warum der Bundesgerichtshof so entschieden hat. Und vielleicht nur mal zu den 4 Leitsätzen. Die sind hier unter, also jeder kann sich das ohne weiteres unter BGH-Entscheidungen, das wollte ich nochmal sagen, das ist also kein Hexenwerk, sich dieses Urteil durchzulesen. Und ich empfehle es wirklich dringend, dringend allen Verwaltern, und vielleicht auch den Beiräten, je nachdem, wie die Konstellation da ist. Ich empfehle wirklich dringend, rufen Sie dieses Urteil auf, gehen Sie auf BGH, dann kommt eine Untergruppe BGH-Entscheidungen und dann klicken Sie das an und dann können Sie auswählen, ob Sie nach Schlagwort oder nach Aktenzeichen suchen. Dann klicken Sie Aktenzeichen an, dann haben Sie es ganz schnell und dann geben Sie einfach das Aktenzeichen ein. Mehr brauchen Sie wirklich nicht zu machen. V. Leertaste ZR, Leertaste 7/25, ausdrucken oder auch nicht ausdrucken. Also meine Kollegen sagen mir, ich kann nicht so viel ausdrucken. Man kann das alles am Bildschirm lesen, aber gut, das ist eine Geschmackssache. Lesen Sie sich dieses Urteil bitte einmal durch und Sie haben, glaube ich, auch, mal gucken, das ist immer auf 16 Seiten, kriegen Sie also einen schönen Überblick, wie das Ganze entstanden ist, wie sich die anderen Gerichte dazu verhalten. Sie werden auch dann sehen, dass die ganz herrschende Meinung diese 3 Angebote haben wollte. Und der BGH sieht es also grundsätzlich anders und sagt im ersten Leitsatz, auch wenn sich Vergleichsangebote insoweit als Tatsachengrundlagen eignen, also man kann sie natürlich machen, klar, gibt es, und das ist der erste Schlagwortsatz, gibt es keine allgemeine Pflicht zu deren Einholung. Das heißt also, dieser Grundsatz, wir brauchen 3 Angebote, der ist damit weg vom Fenster. Mhm. Das kann sein, dass man aus irgendwelchen Gründen sich trotzdem mehrere Angebote einholt, weil man unsicher ist, weil die Preise sehr stark auseinandergehen, aber man muss das ja auch irgendwie schaffen. Man muss ja auch irgendwie an diese Vergleichsangebote drankommen und ich persönlich weiß aus der Vorbereitung vieler, vieler großen Sanierungsmaßnahmen, es gibt gar nicht so einfach mehr Vergleichsangebote. Mhm. Und wenn die Handwerker schon hören, es handelt sich um eine Eigentümergemeinschaft, dann wissen die schon, da kommen wir also ins Rennen mit anderen und wir müssen sehr viel Zeit aufwenden. Ich weiß nicht, hier bei den Fenstern wird es wahrscheinlich schneller gegangen sein, aber wenn es um die Dachreparatur und um Balkonsanierung und sonst was geht, dann weiß ich genau, man muss sich dann vor Ort mit der Sache befassen und das kostet einfach Geld und Geld wollen die dann auch vielleicht nicht bezahlen, die Eigentümer, ich weiß es nicht. Die Tendenz geht dahin, dass man dann einen Betrag bezahlen muss, der dann hinterher vielleicht angerechnet wird, wenn man den Auftrag erteilt. Also der erste Leitsatz sagt, es gibt keine allgemeine Pflicht zur Einholung von Vergleichsangeboten. Das heißt also, wir sind im Grunde genommen, ein Angebot brauchen wir natürlich, ne, an dem man sich orientieren muss, aber wir sind da erstmal auf 1 plus x plus irgendetwas, wo man sich natürlich dann Gedanken machen muss, wie kläre ich das, dass es jetzt kein Ausreißer ist, ne? Vielleicht auch mal ein zweites Angebot einholen, vielleicht aber auch einen Sachverständigen fragen oder einen Bauingenieur fragen. Dann kann man sich auch so der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme nähern. Der zweite Obersatz heißt dann hier, ob eine Beschlussfassung über eine Erhaltungsmaßnahme hinsichtlich der Tatsachengrundlage ordnungsmäßiger Verwaltung entspricht. Und das ist ja immer die Frage. Ordnungsmäßige Verwaltung, ja, nein. Wenn nein, Aufhebung. Wenn ja, läuft das Ding durch. Also ob nun eine Instandhaltungsmaßnahme ordnungsmäßiger Verwaltung entspricht, hängt von unterschiedlichen Informationen ab. Und das muss man sich jetzt auch merken oder aufschreiben oder wie auch immer, Art der Maßnahme. Was machen wir überhaupt? Um was geht's? Wie dringlich ist es? Dringlichkeit und sonstige Umstände des Einzelfalles vom Standpunkt eines vernünftig und wirtschaftlich denkenden Wohnungseigentümers. Das ist ein, hört sich so ein bisschen einfach an, aber es ist wirklich so, der Maßstab, was würde ein vernünftig denkender Mensch machen, ist für den das plausibel, dass wir das jetzt aufgrund dieses einen Angebotes machen oder nicht. Und dann kommt der dritte Satz, da wird es dann ein bisschen konkreter. Selbst bei größeren Erhaltungsmaßnahmen, also da sind wir dann vielleicht bei 20, 30, 80, 120, 250.000 Euro, selbst bei größeren Erhaltungsmaßnahmen kann etwa die Beratung durch Sonderfachleute wie Architekten oder Bausachverständige als Tatsachengrundlage genügen. Das heißt also, die Kombi, ich habe ein Angebot brauche ich immer. Das ist klar, weil wir müssen ja auch den Handwerker dann beauftragen. Und das müssen wir ja auch beschließen, dass wir diesen Handwerker beauftragen wollen. Aber wir haben zum Beispiel die Kombination ein Angebot oder wir haben meistens dann vorher eine Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Bauingenieur. Der sagt uns, ihr müsst das und das und das und machen. Und meine, die von mir oder begleitet von mir, die Sachverständige, dass ich immer die Kosten in etwa schätzen, damit wir mal so in etwa wissen, was kostet der Spaß. Also ich sage immer, wie ist der Ist-Zustand? Was müssen wir machen, um die Mängelfreiheit herzustellen, also die Instandhaltungsmaßnahme? Und wie viel wird das kosten? So, diese drei Fragen richte ich an den Sachverständigen oder lasse ich durch die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer per Beschluss an den Sachverständigen richten oder habe ich eine Aussage? Und die Kombi, die Kombination Sonderfachleute plus ein Angebot kann also ausreichen. Und dann sagt der BGH noch, auch der Umstand, dass der einzige Anbieter schon in der Vergangenheit zur Zufriedenheit der Wohnungseigentümergemeinschaft tätig war, Klammer auf, bekannt und bewährt, Klammer zu, kann es rechtfertigen, von der Einholung weiterer Angebote abzusehen. Also da auch nochmal eine zweite Nuance. Also einmal haben wir diese Kombi Sachverständiger, ein Angebot, dann haben wir die Kombi, den kennen wir schon. Der arbeitet immer ordentlich und zufriedenstellend, kann also auch ein Grund sein, einfach davon abzusehen, weitere Angebote einzuholen. Und dann kommt der vierte Leitsatz. Auch wenn ein Beschluss über eine Erhaltungsmaßnahme nicht schon wegen fehlender Vergleichsangebote zu beanstanden ist, also das wird nicht mehr der Grund sein, kann er deshalb ordnungsmäßiger Verwaltung widersprechen, weil das vorliegende Angebot objektiv ungeeignet und oder überteuert ist. Das kann natürlich passieren. Man kann jetzt nicht sagen, es reicht immer ein Angebot. Also diesen Rückschluss kann man jetzt nicht ziehen. Sondern denn man kann nur den Rückschluss ziehen, es ist grundsätzlich nicht erforderlich, mehrere Angebote einzuholen. Man kann sich auch anders dem nähern. Es ist natürlich möglich, das wird auch in der Vergangenheit passieren, dass ein sichtbar überteuertes Angebot vorliegt, wo man einfach sagt, das passt nicht, das kann nicht passen, das ist nicht plausibel. Da fragt man vielleicht nochmal jemanden und der sagt dann, nee, das passt nicht zusammen. Leistung und Preis passen hier nicht zusammen. Also das kann also ein Anfechtungsgrund sein, aber das ist dann, da liegt der Anfechtungsgrund im Grunde genommen in der Unverhältnismäßigkeit zwischen beschlossenem Kostenrahmen und Gegenleistung, aber nicht eben in der formalen Situation, ich habe keine drei Angebote. Ja, das sind so die wesentlichen Bestandteile des Urteils und jetzt mal zu Ihren Fragen vielleicht.
Ja, ich denke, da haben Sie ja schon zumindest mal den ersten Teil der Frage damit auch ganz prima erläutert und haben erklärt, nein, es ist nicht schlimm, wenn man eben jetzt nicht drei Angebote für diesen Aufzug bekommt, sondern es reichen im Zweifel eins oder zwei Angebote, die man dann eben vielleicht auch, manchmal, man setzt ja auch meistens irgendwie so den gesunden Menschenverstand voraus und jeder Verwalter, der vielleicht auch schon mal so eine Maßnahme umgesetzt hat oder der jemanden kennt als Verwalter, der das schon mal gemacht hat, die haben ja auch, ich finde, man hat ja auch immer untereinander so die Möglichkeit, sich dann da auszutauschen und aus meiner Sicht auch ein Verwalter sollte ja mit seinen Möglichkeiten so umgehen, wie er auch mit seinem eigenen Geld umgehen würde. Na, und
ich finde das einen sehr, sehr guten Hinweis, den Sie da gerade bringen. Das wäre noch so eine dritte Erkenntnisquelle. Also Einmal Angebot, ich muss immer wieder gucken, hier bekannt und bewährt. Einmal vielleicht mit Hilfe eines Sachverständigen und vielleicht auch der Rückgriff auf Referenzobjekte. Nach dem Motto, wo habt ihr denn schon mal so etwas gemacht? Ich habe das jetzt gerade bei einer Vergabeverhandlung gehabt. Da war so die zweite, dritte Frage kam aus dem Beirat. Ja, sagt mir doch mal, wo habt ihr denn schon mal, da ging es um Balkone, die wir sanieren mussten. Weil die Balkongitter nicht mehr hielten und locker waren. Und das ist natürlich beim Hochhaus etwas problematisch. Und da kam dann sofort die Frage, ja, sag doch mal, wo habt ihr denn bisher, welche Sanierungen habt ihr denn bisher am Balkongeländer gemacht? Wir wollten uns das mal angucken. Wir wollen vielleicht auch dann mal mit dem Verwalter dort sprechen oder wie auch immer. Also der Rückgriff auf Referenzen finde ich auch eine sehr, sehr wichtiger Hinweis, das kann ebenfalls eine Erkenntnisquelle sein. Die werden ja auch dann auch sagen, ja, mit denen sind wir zufrieden und das harmoniert, Leistung und Gegenleistung harmonieren, die entsprechen sich. Also das, Referenzobjekte sind da sicherlich eine sehr, sehr gute Erkenntnisquelle, ob man jetzt diesen Handwerker hier beauftragen soll.
Ja. Dann gehen wir mal zum zweiten Teil der Frage über. Und zwar stellt der Verwalter sich natürlich in dem gleichen Atemzug die Frage, was passiert denn, wenn sich nicht alle am Aufzug beteiligen? Ja, das ist erstmal ja grundsätzlich kein Problem. Aber kann dann auch jemand den Beschluss anfechten, der eben sagt, nein, ich beteilige mich nicht und ich werde diesen Aufzug auch niemals nutzen?
Naja, also das ist natürlich ein anderes Thema jetzt, ne? Anfechtungsgrund.
Ja.
Der Einbau eines Aufzuges ist ja zunächst einmal wahrscheinlich eine, wenn er nicht aus öffentlich-rechtlichen Gründen da sein muss, aber Bestandsgebäuden haben wir das nicht. Dann dürfen wir ja Neubauten ab 5 Stockwerken nur mit Aufzügen bauen, das ist klar. Da wäre es ein anfänglicher Mangel, wenn jetzt ein Neubau entstehen würde mit 5 Stockwerken und da fehlte der Aufzug, dann wäre es ein öffentlich-rechtliches Problem und alles, was öffentlich-rechtlich angeordnet wird, ist sowieso eine Instandhaltungsmaßnahme. Mhm. Ansonsten im Bestand, wenn ich im Bestand jetzt einen Aufzug einbaue, was ja grundsätzlich jetzt möglich sein soll, auch nach § 20 Absatz 1 WEG möglich ist, mit einfacher Mehrheit, dann stellt sich eben die Frage, aus welchen Gründen könnte ich so einen Beschluss anfechten? Normalerweise ist es ja so, wir haben ja diese Kombination § 20 und § 21. § 20 sagt ja, ihr könnt mit einfacher Mehrheit der anwesenden Vertretenden, und das können ja sehr wenig sein, ne? Da die Gemeinschaft ja auch im Prinzip immer beschlussfähig ist, wenn einer da ist. Ne? Also von 100 Eigentümern sitzen da 10 und 6 sagen, wir wollen einen Aufzug. Dann wird der Aufzug gebaut. So, das ist ich dann. Dann wird der Aufzug gebaut, weil ich erstmal einen Mehrheitsbeschluss habe. Nur dann kommen wir natürlich irgendwann auf die Kosten. Und die Kosten regelt dann ja der § 21. Also wir hatten ja früher diese Differenzierung, bauliche Veränderungen, alle zustimmen, Modernisierungsmaßnahmen, doppelt qualifizierte Mehrheit, Instandhaltungsmaßnahmen kann jeder verlangen. So, das haben wir nicht mehr. Wir können jetzt alles beschließen mit einfacher Mehrheit. Und die Differenzierung, wie das jetzt kostenmäßig umgesetzt wird, die findet jetzt im Paragraphen 21, also im Folgeparagraphen statt, mit der Aussage, wer zustimmt, bezahlt. Zunächst mal habe ich ja dann das Problem, dass ich bei einer einfachen Mehrheit die Kostensituation habe, dass nur die Zustimmenden bezahlen. Dann hat sich der Gesetzgeber aber überlegt, naja, wenn ganz viele zustimmen, dann ist das ja wahrscheinlich eine gute, vernünftige Maßnahme. Also wenn jetzt mehr als 2/3 der anwesenden Vertretenden zustimmen, das wäre jetzt bei 10 von 100 wären das dann, überlegen, 7. 2/3 wären 6,66. Also 7 von 10 von insgesamt 100 Eigentümern, die hätten die 2/3 Mehrheit erreicht, aber damit hätten wir auch nicht die doppelt qualifizierte Mehrheit, weil doppelt qualifizierte Mehrheit heißt, es müssen gleichzeitig mehr als 50% der Miteigentumsanteile zustimmen. So, der Gesetzgeber hat sich also überlegt, bei Paragraph 21, ja, dann, wenn es eine breite Zustimmung gibt, doppelt qualifiziert, also einmal mehr als 2/3 der Anwesenden Vertretenen plus die gleichzeitig mehr als 50% sind, dann müssen wieder alle bezahlen. So, und dann wird es für den Eigentümer, der das anfechten will, schwierig. Wenn die sonstigen Voraussetzungen vorliegen, wir haben eine ordentliche Ankündigung, wir haben das Problem mit dem Kostenvergleich gelöst, also wir haben ein Angebot oder zwei Angebote und wir haben vielleicht noch einen Sachverständigen, der sagt, ja, so und so teuer muss das sein. Also es wird jetzt nicht mehr an den drei Angeboten scheitern, so kann man es schon mal sagen. Es wird jetzt nicht mehr allein an den fehlenden drei Angeboten scheitern. Man muss jetzt gucken, ob andere Fehler bei der Beschlussfassung passiert sind. Ansonsten fürchte ich, wird es schwierig für den Anfechtungskläger, sich dagegen zu wehren. Die Frage, ob er das selber nutzt oder nicht, das spielt dann keine Rolle mehr, wenn wir eben diese doktorisierte Mehrheit haben, dann muss er trotzdem bezahlen, er darf dann auch nutzen. Wenn wir in dem Bereich zwischen normaler Mehrheit und noch nicht Erreichung der doppelqualifizierten Mehrheit sind, wird das Ding auch gebaut. Da müssen aber nur die zahlen, die es nutzen. Ein bisschen schwierig. Okay. Dann können aber nach § 21 Absatz 4 die anderen sozusagen aufspringen. Jetzt sagt einer, jetzt möchte ich vielleicht doch, nach 10 Jahren sagt einer, jetzt möchte ich vielleicht doch die Aufzugsanlage mit nutzen. Weil ich kann jetzt nicht mehr gut gehen und was weiß ich, komme nicht mehr die Treppen hoch. Und der kann dann aufspringen, das hat § 21 Absatz 4 extra vorgesehen. Da muss man sich also sozusagen rückwirkend anteilmäßig, das ist etwas schwierig auszurechnen, da muss man so tun, als ob man sozusagen von vornherein mit dabei gewesen ist. Und dann muss man den anderen einen angemessenen Kostenausgleich, so heißt es im Gesetz, bezahlen, dann kann er mitmachen. Also die Tatsache, dass er im Moment nicht mitmacht, wenn wir diese einfache Mehrheit nur haben, die würde auf jeden Fall nicht dazu berechtigen, anzufechten. Und wenn er mitmachen muss, weil er vielleicht durch die 2/3 plus mehr als 50% überstimmt worden ist, ja, dann muss er mitbezahlen. Da muss er sich irgendeinen Grund suchen. Es wird schwer sein. Es wird keine Veränderungssperre da geben. 20 Absatz 4 sagt ja, wenn man die Wohnanlage total umbaut, das wird man bei Aufzügen wohl nicht mehr so sehen. Aufzüge und Vorstellbalkone sind jetzt nach der wohlherrschenden Meinung, darf man bauen, ohne dass eine komplette Umgestaltung der Wohnanlage vorliegt.
Ja. Okay. Und wenn wir jetzt mal den Faden weiterspinnen und der Aufzug würde gebaut, dürfte ja die Instandhaltungsrücklage dafür verwendet werden?
Nein.
Nein. Okay.
Die Instandhaltungsrücklage ist eine Instandhaltungsrücklage. Und die Instandhaltung müssen wir immer ganz scharf trennen von baulichen Veränderungen. Also wir haben ja einmal den Paragraphen, muss ich Sie ein bisschen quälen mit dem Paragraphen, aber ist nicht so schlimm, kommt immer wieder vor. Der Paragraph 19 Absatz 2 Ziffer 2 sagt ja, das gemeinschaftliche Eigentum muss instand gehalten werden. Hatte ich ja eben auch mal gesagt. Das muss man tun. Trotzdem ist natürlich wichtig, wie viel das kostet und deshalb braucht man einen Beschluss und man muss sehen, ob der Preis gerecht ist. So, klar. Aber ohne, also ich muss es machen. So. Okay. Aber eine Instandhaltungsmaßnahme ist eben zu trennen, das ist eben Bestandserhalt, ist eben zu trennen von einer Maßnahme, wo ich jetzt zusätzlich etwas mache, nämlich eine bauliche Veränderung. Bauliche Veränderung ist ja in § 20 geregelt und die normale Instandhaltung ist in § 19 Absatz 2 Ziffer 2 geregelt. Okay. So. Das ist eine Maßnahme, die muss ich machen, Bestandserhaltung. Dazu gehört nicht der Aufzug. Obwohl die Reparatur eines bestehenden Aufzuges, das ist wiederum was anderes. Wenn ich einen Aufzug habe in der Wohnanlage, dann gehört er zum Gemeinschaftseigentum. Das Gemeinschaftseigentum muss ich in Ordnung halten, fehlerfrei halten. Also muss ich dann auch nach 19 Absatz 2 Satz 2 den Instandhaltungsbeschluss machen. Den muss ich machen, das kann jeder Einzelne verlangen.
Okay.
Also ja, kein Zugriff nochmal, um den Bogen wieder zu spannen oder den Kreis da zu verlassen. Keine Entnahme aus der Rücklage zwecks Durchführung von baulichen Veränderungen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, da habe ich auch dran gedacht, dass man die Instandhaltungsrücklage reduziert. Genauso wie man die Instandhaltungsrücklage jedes Jahr neu bildet oder beziehungsweise weiter aufbaut. Man sagt ja, dieses Jahr sparen wir nochmal 5.000 an. Oder es ist im Wirtschaftsplan drin und das wird immer so sozusagen stillschweigend fortgesetzt, weil wir immer 5.000 haben, tun wir jetzt auch wieder rein und. Man könnte natürlich auch 10.000 reintun. Man kann auch sagen, jetzt hören wir mal auf. Wir haben jetzt 500.000 Euro in der Rücklage. Jetzt machen wir es mal. Das reicht jetzt. Man könnte theoretisch auch, aber da sind die Anforderungen sehr hoch. Man könnte theoretisch auch sagen, wir haben eine so hohe Instandhaltungsrücklage. Die brauchen wir im Grunde genommen gar nicht. Die könnten wir jetzt mal um 100.000 Euro reduzieren und könnten dann an die Eigentümer diese 100.000 Euro nach Miteigentumsanteilen zurückbezahlen. So, das wäre eine Aufhebung der Rücklage. Kann man vom Prinzip her machen. Eine Beschlusskompetenz besteht sicherlich, genauso gut wie eine für die Bildung besteht, würde auch eine bestehen, die Rücklage zu reduzieren. Aber da muss man schon aufpassen, dass es eben nicht eine verdeckte Zahlung aus der Rücklage ist, sondern da muss man wirklich darlegen und im Anfechtungsfall dann auch beweisen, dass man wirklich, dass hier zu viel in der Rücklage ist, die man eigentlich gar nicht mehr braucht. Man muss dann also eine Prognose machen und sagen, ja, in den nächsten 5 Jahren könnte dies und jenes passieren, da könnten wir das brauchen, in den nächsten 10 Jahren könnte dies und jenes passieren, könnten wir das brauchen, wie viel sammeln wir jetzt monatlich an und haben wir jetzt tatsächlich etwas über, unter Berücksichtigung eben der anstehenden Maßnahmen. Und wenn man dazu käme, dann könnte man die Rücklage jetzt als Beispiel um 100.000 Euro wieder auflösen, weil man sagt, wir haben an sich zu viel Rücklage, die brauchen wir gar nicht. Und dann könnte man diese 100.000 Euro, ja, im Grunde genommen müsste man sie dann an die Eigentümer zurückbezahlen und dann würden die Eigentümer per Sonderumlage dann diese Maßnahme machen, diesen Aufzug einbauen. Aber eine direkte Entnahme aus der Rücklage nach dem Motto, wir haben ja eine Rücklage, da greifen wir jetzt mal rein und bauen uns dafür einen schönen Aufzug, das wird nicht funktionieren.
Ja, ja, da wäre dann ja auch der Sinn verfehlt.
Genau, dafür ist sie nicht da. Sie ist wirklich dazu da, die Eigentümer zu schützen vor überraschenden Schäden. Da kommen Balkone runter, da platzen Sachen ab, was wir jetzt sehr oft haben. Bei den Bauwerken aus den 70er Jahren, da platzen einfach Grundstücke ab. Und da muss dann sofort was gemacht werden. Ganz schnell. Ja. Und da sind dann vielleicht Eigentümer überfordert, die sagen, ja, kann ich jetzt nicht bezahlen, habe ich nicht. 5.000 Euro kann ich nicht in die Kasse einlegen. Ich habe das nicht auf dem Konto. Ja, dann haben wir das Problem. Da müssten wir diese Eigentümer ja auf Sonderumlage verklagen. Also erstmal einen Sonderumlagenbeschluss machen, Frist setzen, Sonderumlage verklagen. Da geht mit Sicherheit ein halbes Jahr ins Land. Und genau um diese Situation nicht zu haben, bilden wir ja Rücklagen für so Notfälle. Ja, damit wir dann sagen können, so, jetzt ist die Heizung ausgefallen im Winter, da kann man jetzt nicht eine große Sonderumlagenaktion machen, dann ist der Winter durch, sondern da braucht man eben für solche Fälle, das muss man eben mit im Hinterkopf haben und deswegen wird es schwer sein zu sagen, unsere Rücklage ist zu hoch. Das wird, also dieser Dreh, die Rücklage ist so hoch, ich nehme das da mal raus und funktioniere das dann um. Das überlegt man sich ja im Grunde genommen jedes Jahr. Im Prinzip überlegt man ja jedes Jahr, müssen wir jetzt wieder eine Rücklage bilden? Ja, wir bilden wieder eine Rücklage, sicher ist sicher. Und da haben wir ja auch große Margen drin, also Ermessensspielräume. Da sagt dann einer, ja, ich möchte schon, dass wir dann immer noch so 10% on top tun oder 20%, wenn alles teurer wird und so weiter. Also da sind große Ermessensspielräume drin, da also zu sagen, wir bauen das zurück, würde ich mal sagen, ist schwierig.
Ja.
Aber ich muss einfach diese Ausnahme mal sagen, weil es gibt schon Gemeinschaften, die diesen Dreh dann fahren, ne? Dann haben sie natürlich das Problem, wenn dann einer da sagt, nö, das möchte ich nicht. Die Rücklage, die haben wir jetzt jahrelang angespart und die muss schon so bleiben. Und selbst wenn jetzt in den nächsten 3 Jahren nichts runterfällt, oder die andere Auswahl, ich möchte gerne, dass wir da safe sind. So,
ja.
Dann wird es schwierig, ja. Dann eben so umzufunktionieren.
Ja, total spannend, Herr Brandt. Man könnte darüber sicherlich auch noch den halben Tag diskutieren.
Könnte man machen.
ich glaube, wir haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aber heute schon genug strapaziert, was auch Paragraphen angeht. Ich fand es total spannend und ich glaube, es ist auch sicherlich nützlich und hilfreich. Und ich hoffe, dass ganz viele Leute den Podcast hören und sich dann auch nochmal vielleicht das eine oder andere genau anlesen.
Und das Urteil einmal. Ich sage jetzt nicht ausdrucken, aber vielleicht mal vielleicht lesen und wer es möchte, ja. Ausdrucken. Also ich drucke es mir aus,
ja.
Weil ich ja auch jedes Jahr am Ende für die Fachanwaltskollegen eine Fortbildung mache. Und da muss ich natürlich die Urteile drauf haben. Und die dann alle auswendig zu können, das kann ich nicht. Der Bundesgerichtshof, Sie haben das ja vorhin erlebt. Ich habe vorhin versucht rauszubekommen, wann es jetzt ganz genau veröffentlicht ist. Also allein der Bundesgerichtshof, der fünfte Zivilsenat, der dieses WEG-Geschäft betreibt, der veröffentlicht im Moment, der ist ganz, ganz fleißig, also im Moment veröffentlicht er um die 50 Urteile pro Jahr. Na, die müsste man dann schon inhaltlich kennen. Sollte man inhaltlich kennen, weil eben da diese wichtigen Dinge drinstehen. Ne? Und wenn ich eine Wohnungseigentümergemeinschaft unter den Verwalter berate, muss ich ihm eben sagen, das können wir jetzt so beschließen oder wir können es nicht so beschließen. Und dazu muss ich eben dieses Urteil VZR 7 aus 25 kennen. Deswegen nochmal meine Empfehlung, lesen Sie es. Ist ganz spannend, finde ich.
Ja, schönes Schlusswort, wie ich finde. Toller Appell an unsere Zuhörer. Ja. Herr Brandt, ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit und für Ihre Ausführung. Ganz, ganz toll. Vielleicht machen wir demnächst mal wieder so ein Podcast gemeinsam zu einem anderen spannenden Thema. Ich meine, es gibt da ja genug.
Kann man wohl sagen.
Ja. Und wünsche Ihnen sozusagen für heute erstmal ein ganz tolles Pfingstwochenende. Und das wünschen wir unseren Zuhörern und Zuhörern.
Unbedingt.
Auch, wobei Sie hören es später, dann eben einen schönen Juni. Genau, und ich sag mal auf bald.
Danke, gleichfalls. Tschüss.
Danke, tschüss.